Hallo, ich bin Wiebke und ich nutze meine Stimme für die Demokratie, damit eben nicht nur gemeckert wird über die da oben, sondern damit ich mitgestalte, wie wir leben. Und ich finde, wir sollten alle mal drüber nachdenken, wofür wir eigentlich sind und wofür auch du ein Zeichen setzen kannst. Wir leben in einem Land, in dem so vieles eben nicht selbstverständlich ist. Dass wir in Frieden leben, dass wir unsere Meinung frei äußern können, dass wir Menschen helfen, die in Not sind und ja, dass wir unsere Stimme eben Parteien geben können, die sich auch weiterhin für Demokratie einsetzen. Also, ich gehe wählen, du auch. Gib der Demokratie deine Stimme.
Der Mann, der die 220 gesquattet hat, das war ein Kerl, der hat vielleicht 130 Kilogramm gewogen. Die Frau, die die 110 Kilogramm gesquattet hat, die hatte 50 Kilogramm Körpergewicht. Wenn man jetzt die Relativkraft ausrechnet, also wer war die stärkste Person in der Studie, dann war das die Frau, weil die im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht viel mehr Gewicht gesquattet hat.
Vom sogenannten weiblichen Zyklus oder Testosteron für sportliche Erfolge haben wir alle schon einmal gehört. Dabei ist das gerade erst mal die Spitze des Hormoneisbergs. Welche Hormone beim Sport eine Rolle spielen und wie sich der Hormonspiegel im Laufe des Lebens verändert, erklärt uns in dieser Folge Professor Dr. Dr. Patrick Diehl von der Sporthochschule Köln. Er selbst forscht schon seit über 20 Jahren zu Hormonen und seine Begeisterung merkt man ihm definitiv an. Und das ist ansteckend. Im Gespräch bekommen wir zum Beispiel einen Einblick in seine Forschungserkenntnisse zur Hormonausschüttung bei extremen Laufeinheiten, wie etwa einem Marathon oder Ultraläufen. Außerdem gehen wir gemeinsam der Frage auf den Grund, ob Testosteron wirklich stärker macht. Und hinterfragen mal kritisch, ob Frauen Männern im Sport generell unterlegen sind. Wie wir außerdem unseren Hormonspiegel in Balance halten können und dadurch leistungsfähig bleiben, hört ihr gleich in unserem Gespräch. Ich bin Lilly aus der Hillis Running Redaktion und wünsche viel Spaß bei der Folge. Guten Tag, Herr Professor Dr. Dr. Patrick Diehl. Willkommen bei uns im Podcast. Und ich freue mich total, dass es geklappt hat. Ich sehe bei Ihnen im Hintergrund da ein Fahrrad stehen und wollte fragen, ob Sie die Woche schon sportlich unterwegs waren.
Also erstmal vielen Dank für die Begrüßung. Ich freue mich auch, mit Ihnen reden zu dürfen heute. Und ja, ich war und bin sportlich aktiv. Ich praktiziere das tatsächlich und fahre jeden Tag mit dem Fahrrad an die Universität, an die Deutsche Sporthochschule Köln, egal bei welchem Wetter. Und nebenbei laufe ich auch noch und mache Kraftsport und man macht das auch alles sehr gerne. Das ist in der Tat so, ja.
Haben Sie es denn weit bis zum Büro?
Na, es sind so ungefähr 12 Kilometer. Das ist eine gute Distanz. Also das trainiert und morgens und abends zurück. Da gibt es schon eine kleine Strecke, die man da als Trainingsstrecke nutzen kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt also für mich völlig verausgaben würde, um hierher zu kommen. Und nebenbei ist es schneller als jede andere Art der Möglichkeit, die ich habe, um hierher zu kommen. Weil mit Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln geht gar nicht. Wir wohnen irgendwie schlecht angebunden am Stadtrand von Köln. Und mit dem Auto ist keine Option, weil da steht man manchmal länger. Ich brauche ungefähr eine halbe Stunde mit dem Rad. Und das schaffe ich mit dem Auto fast gar nicht, zu normalen Hauptverkehrszeiten hierher zu kommen.
Na, da scheint es ja auf jeden Fall eine umweltfreundliche und vor allem auch eine körperfreundliche Alternative zu sein.
Genau, und es entspannt auch den Geist, es sei denn, man kommt in gefährliche Verkehrssituationen, was jetzt im Winter oft auch der Fall ist, wenn es dunkel wird und so. Aber eigentlich ist es auch eine gute Möglichkeit, sich ein bisschen zu entspannen vorher und nachher.
Na, ich mag das auch ganz gern. Also ich studiere ja noch und ich fahre auch immer sehr gerne zur Uni. Das sind jetzt in meinem Fall bloß 4 Kilometer. Aber der kleine Weg dahin ist auch immer ganz schön nochmal, um sich aufs Seminar vorzubereiten. Und Sie meinten ja auch gerade, Sie laufen. Haben Sie denn eine Lieblingslaufdistanz?
Naja, also früher bin ich Marathon gelaufen. Das war aber nicht meine Trainingsdistanz, aber das war tatsächlich die Strecke, auf der ich unterwegs war für viele Jahre. Jetzt habe ich das schon vor einiger Zeit aufgegeben. Das heißt, diese ganz langen Strecken, das laufe ich jetzt nicht mehr. Aber ich laufe normalerweise so dreimal die Woche so zwischen 8 und 10 Kilometer. Das sind das, was ich mittlerweile so als Ergänzung laufe. Und das kann man auch in den täglichen Zeitplan ganz gut integrieren. Sonntags zum Beispiel, wenn ich Brötchen holen gehe für die Familie, dann steht der Lauf da an. Das heißt, ich laufe dann einfach zum Bäcker und wieder zurück. Und das kann man so integrieren. Mit den anderen sportlichen Aktivitäten ist das ein runder Mix und das passt sehr gut. Und diese Kombination aus Radfahren, Laufen, Krafttraining und ab und zu dann auch mal, ich bin auch Taucher, das ist jetzt vielleicht nicht der Exercise-Sport, aber das macht auch sehr viel Freude. Also damit bin ich eigentlich, was die sportlichen Aktivitäten angeht, sehr erfüllt. Und da kommen schon einige Stunden Sport in der Woche zusammen, wenn man das zusammenzählt, immer noch.
Ja, also bis aufs Tauchen resoniert das alles auch sehr mit mir. Also ich fahre auch super gern Rad und gehe regelmäßig laufen. Bin tatsächlich jetzt auch meinen ersten Ultra gelaufen, aber da kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf zu sprechen.
Ah ja, das ist ja spannend. Da kann ich nachher auch noch was dazu sagen. Ultra bin ich nie gelaufen. Über die 42 Kilometer hat es mich nicht getrieben. Wir haben aber vor 2 Jahren einen wissenschaftlichen Ultramarathon begleitet. Und das war sehr spannend, auch aus dieser Perspektive das mal zu sehen. Aber da können wir nachher bestimmt nochmal drauf eingehen. Genau.
Damit wir dann verstehen, worum es überhaupt geht, würde ich sagen, wir fangen heute oder besser jetzt mit unserem Thema an. Und zwar wollen wir uns heute über Hormone im Sport unterhalten. Mhm. Und da stellt sich natürlich als allererstes die Frage, wenn man sich so gar nicht damit auskennt, welche Rolle spielen sie denn eigentlich für uns und wie viele Hormone haben wir denn im menschlichen Körper?
Ja, das ist Letzteres ist gar nicht so einfach zu beantworten, aber beginnen wir erstmal mit dem Ersten. Also die Bedeutung der Hormone, da werden Sie natürlich, je nachdem, welchen Wissenschaftler oder welche Wissenschaftlerin Sie fragen, unterschiedliche Antworten bekommen. Für mich sind die Hormone seit über 30 Jahren zentraler Gegenstand meiner Forschungsaktivitäten. Ich habe da als Postdoc schon mit angefangen und das hat mich mein ganzes wissenschaftliches Leben begleitet. Und mir ist es bis heute kein einziges Mal langweilig geworden, weil Hormone einfach was völlig Spannendes sind. Hormone sind essentiell. Das heißt, wenn wir sie nicht haben, dann funktioniert unser Körper nicht. Und sie sind auch für den Sport essentiell, weil sie die Substanzen sind, die die Anpassung an das Training eigentlich vermitteln und steuern, sowohl metabolisch als auch strukturell. Also das heißt sowohl von der Stoffwechselfrage, wie verbrenne ich jetzt Nährstoffe, als auch von den Anpassungen, wie passt sich meine Lunge oder meine Skelettmuskulatur an die Bewegung an. Und insofern ist das also etwas, was von zentraler Bedeutung ist. Ohne Hormone oder wir werden ja später nochmal über Erkrankungen vielleicht auch reden. Das sind ja auch sehr häufige Erkrankungen in unserer Gesellschaft und die betroffenen Personen sind in unterschiedlicher Art und Weise auch stark limitiert. Also das ist auf jeden Fall, sind Hormone essentiell. Ohne Hormone wäre das Leben, zumindest menschliches Leben, vielzelliges Leben, nicht möglich, weil die Zellen untereinander kommunizieren müssen. Unser Körper besteht aus Geweben und Organen, die müssen koordiniert miteinander interagieren und das geht ohne die Hormone nicht. Und deswegen fällt normalerweise oder ist der Ausfall eines Teils des Hormonsystems auch mit schwerwiegendsten Erkrankungen verbunden. Und ich glaube, die bedeutendste hormonelle Erkrankung, die wir in unserer Gesellschaft heute haben, ist die Diabetes Typ 2 insbesondere, was ja auch sehr viel mit Lebensstil, Ernährung und Bewegungsarmut auch zu tun hat. Zur zweiten Frage, wie viele Hormone gibt es? Eine sehr spannende Frage. Immer mehr, weil die meisten Leute, also wenn meine Studierenden in die Vorlesungen kommen oder ins Seminar, dann frage ich immer, ob sie ein Hormon kennen. Und ich bin schon froh, wenn sie ein oder zwei Hormone kennen. Es gibt aber eine große Anzahl von Hormonen. Und die genaue Zahl jetzt zu nennen, da gibt es wahrscheinlich keine exakte, endgültige Zahl. Wir reden hier im Moment bestimmt über mehrere hundert verschiedene Stoffe und Substanzen, die wir als hormonartig bezeichnen können. Manchmal ist es auch eine Definitionsfrage. Ich gebe Ihnen mal ein sehr gutes Beispiel. Wenn man so jetzt mal nach chemischen Strukturen und Größen von Molekülen schaut, weil das sind ja Hormone am Ende, es sind ja chemische Moleküle, die als Botenstoffe fungieren, dann ist das kleinste Hormon, die kleinste Struktur, die wir momentan als Hormon bezeichnen könnten, das kleinste Molekül ist Stickstoffmonoxid, NO. Das besteht aus einem Stickstoffatom und einem Sauerstoffatom. Und dem gegenüber stehen dann zum Beispiel Peptidhormone wie das Insulin, die aus teilweise Hunderten von Aminosäuren bestehen und um Dimensionen größer sind. Und dementsprechend ist es also schwierig, auch vielleicht genau zu definieren, was Hormone sind. Wir entdecken immer noch neue Hormone. Viele der Hormone, die heute in aller Munde sind, weil zum Beispiel Dinge wie die Abnehmspritze, Ozempic oder sowas, das kennt heute jeder. Was man da im Prinzip tut, ist ein Hormon einsetzen beziehungsweise an einer hormonellen Aktivität interagieren. Diese Hormone sind zum Beispiel seit maximal 20 bis 25 Jahren überhaupt erst bekannt. Die ältesten oder die am längsten bekannten Hormone sind sicherlich die Sexualhormone. Deren Wirkung zumindest wurde bereits in der Antike beschrieben, aber als Stoff an sich so beschrieben und definiert, wie wir es heute verwenden, vielleicht seit 150 Jahren. Also man kann die Antwort nicht genau geben, wie viele Hormone gibt es. Sehr, sehr viele auf jeden Fall.
Spannend. Also wir verstehen ja auch immer mehr, was in uns passiert. Das ist ja ganz klar, dass man auch immer mehr, also immer neuere Dinge entdeckt und dann vielleicht auch noch das ein oder andere Hormon mit seiner Aufgabe aufpoppt.
Ja, das ist korrekt. Aber auf der anderen Seite, weil Sie sagten, wir verstehen sehr viel, das tun wir. Wir lernen und wir verstehen. Gerade beim Hormonsystem war das ein langer geschichtlicher Weg, überhaupt zu verstehen, was Hormone sind und wie sie wirken. Wir lernen und merken aber auch, dass die Zusammenhänge um einiges komplizierter und komplexer sind, als wir uns das früher vorgestellt haben. Wenn wir zum Beispiel an die, wie ich es eben gerade gesagt habe, ne, also was entscheidet, wann ein Mensch dick wird oder wann ein Mensch abnimmt oder wie sich die Stoffwechselsituation auswirkt auf die Neigung, Gewicht anzunehmen oder nicht. Das sind Dinge, die verstehen wir so nach und nach. Vor 40, 50 Jahren hatten die Endokrinologen keine Ahnung, dass es Hormone gibt, die unseren Appetit zum Beispiel regulieren. Heute wissen wir das sehr gut und wie schon gesagt, es wird bereits medikamentös eingesetzt, aber diese Sachen sind doch sehr komplex. Das ist überhaupt etwas, was das Hormonsystem auszeichnet, diese unglaubliche Komplexität, aber da können wir wahrscheinlich gleich noch mal ein bisschen vertiefen. Also einfache Antworten sind oft schwierig zu geben und sehen ja auch die Leute, die behandelt werden, jemand, der eine hormonelle Erkrankung hat, Schilddrüsenunterfunktion oder Diabetes. Das sind Krankheiten, die sind schwer in den Griff zu bekommen, weil eben sehr individuell viele Faktoren damit reinspielen.
Ja, wir haben jetzt gerade schon über die Schilddrüse gesprochen und über Diabetes. Was gibt es denn noch so für Erkrankungen, für die Hormone mitverantwortlich sind?
Also eigentlich können Sie davon ausgehen, dass Hormone bei allen Erkrankungen von der Herz-Kreislauf-Erkrankung bis hin zum Krebs eine wichtige Rolle spielen und involviert sind. Man muss natürlich unterscheiden zwischen den Erkrankungen, wo tatsächlich zum Beispiel der Ausfall einer Hormonproduktion direkt zu einer Erkrankung führt, wie wir das bei einer Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel haben, oder bei einer Typ-1-Diabetes, wo also die Insulinproduktion komplett eingestellt ist oder wird, weil die Zellen abgestorben sind, die Hormone produzieren. Und dann muss man natürlich sich die Frage stellen, wie tragen Hormone zur Entstehung von Krankheiten indirekt bei? Das ist zum Beispiel auch ein sehr, sehr interessantes Feld, weil ich beschäftige mich ja mit den Hormonen, wie bereits gesagt, seit langem. Aber ein wichtiges Forschungsgebiet, das wir auch haben, ist nicht nur zu untersuchen, wie körpereigene Hormone unsere Gesundheitsbefinden oder unsere Gesundheitssituation beeinflussen, sondern es gibt auch Stoffe in der Umwelt. Das sind die sogenannten Umwelthormone, Phytohormone oder Chemikalien, die mit dem Hormonsystem interagieren. Und das ist ein ganz wichtiges Forschungsaufgabenfeld meiner Arbeitsgruppe und meiner Forschungstätigkeit auch seit sehr langer Zeit, zu untersuchen, wie diese Störhormone, die wir von außen aufnehmen, zum Beispiel indem wir im schlimmsten Falle nur ein Glas Trinkwasser konsumieren oder ein Nahrungsmittel konsumieren, was jetzt mit einer Chemikalie kontaminiert ist, die ins Hormonsystem eingreift, wie das zum Beispiel den Hormonhaushalt beeinflusst. Also wir haben Studien, wo zum Beispiel gezeigt wird, dass Bestandteile von Kunststoffen, wie wir sie in Kleidung finden oder in Spielzeug für Kinder, das war früher tatsächlich ein großes Problem, Nuckis, Plastikspielzeug, die Kinder nehmen das in den Mund, da sind Substanzen drin, die werden freigesetzt, die interagieren mit dem Hormonsystem. Was macht das mit der Entwicklung von so einem Kind? Wird das vielleicht in seiner Geschlechtsentwicklung gestört? Werden die Grundlagen gelegt für die Entstehung von Tumorerkrankungen später im Leben? Das sind ganz wichtige Sachen, die bis heute sehr aktuell sind und mit der sich auch die Sicherheitsbehörden, also in Deutschland zuständigen, regulierenden Behörden beschäftigen müssen. Zum Beispiel das Bundesinstitut für Risikobewertung, das Bundesumweltamt, das Umweltministerium, die EU, das wird auch oft vernachlässigt. Also selbst da spielt es eine Rolle. Also selbst das, was Sie essen, kann hormonell Einfluss nehmen auf Ihr Hormonsystem. Und das kann gut oder auch schlecht sein. Also auch das ist sehr mannigfaltig. Aber nochmal, ich glaube, die bekanntesten hormonellen Erkrankungen, und das sind auch die Massenerkrankungen, sind die Diabetes in ihren Ausprägungen und natürlich die Schilddrüsenerkrankungen und dann hormonabhängige Tumore, wie zum Beispiel Brustkrebs oder Prostatakrebs. Das sind so die Erkrankungen, die man am ehesten und am prominentesten mit Hormonfunktionen in Verbindung bringt.
Wir waren ja gerade auch schon bei Kindern. Und da ist natürlich auch die Frage, wie sich der Hormonspiegel so über das Alter hinweg verändert. Und in Bezug auf unseren Podcast natürlich, ob das irgendeine Bedeutung für unsere Leistungsfähigkeit hat.
Absolut, absolut. Also das Hormonsystem beim Menschen, muss man sagen, wir sind ja Säugetiere, rein physiologisch betrachtet. Das heißt, wir haben eine Lebensentwicklung, die beginnt mit einer kindlichen Phase. Das heißt, wir werden erstmal natürlich irgendwie gezeugt. Wir werden im Mutterleib, entwickeln wir uns. Dann findet irgendwann die Geburt statt. Auch das alles ist hormonell schon extrem kontrolliert. Also ob jetzt aus einer befruchteten Eizelle ein Mann wird oder eine Frau, das wird im Mutterleib entschieden. Und wenn da zum Beispiel was nicht richtig funktioniert, dann haben wir Personen, deren genetisches Geschlecht nicht mit dem morphologisch-physiologischen Geschlecht übereinstimmt. Das ist ein großes Thema. Da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf. Das ist auch eine Nuance der Hormone. Die Geschlechtsbestimmung, wer ist Mann, wer ist Frau, das findet genetisch statt. Das findet aber auch endokrinologisch hormonell statt. Die Hormone im Mutterleib während der Embryogenese nehmen schon großen Einfluss auf die Entwicklung von unterschiedlichen Organen. Wir wissen zum Beispiel aus Tierstudien, dass sowas wie Aggressionsverhalten, also wie bin ich drauf später, wenn ich erwachsen bin, bei Tieren, bei Ratten weiß man, dass das männliche Geschlechtshormon, das Testosteron, Aggressivität fördert. Das ist bei allen Säugetieren so. Das ist auch wichtig, weil es was mit Reproduktionsbiologie zu tun hat. Und wir wissen zum Beispiel aus Rattenstudien, dass bei Ratten, die im Mutterleib heranwachsen, das ist ja nicht so wie beim Menschen, dass wir da ein Einzelkind haben, sondern bei Menschen gibt es ja auch manchmal Zwillinge, ganz selten Drillinge. Und wenn die hormonelle Behandlung bei der Befruchtung funktioniert, dann haben wir manchmal auch 6 oder 7 Linge. Das kommt aber natürlich gar nicht vor. Aber wenn wir jetzt so ein Rattenmädchen nehmen, das schwanger ist, dann haben die teilweise bis zu 18 Embryonen, die gleichzeitig heranreifen. Und da finden sie Jungs und Mädchen wie an der Wäscheschnur nebeneinander aufgereiht. Und je nachdem, wer da so nebeneinander liegt, gibt es also Studien, die zeigen, dass ein Rattenbaby, das zwischen 2 Rattenjungs gerade im Mutterleib heranreift, später aggressiver und ist als zum Beispiel ein Rattenjunge, der zwischen 2 Schwestern liegt. Das hat was mit der Gehirnentwicklung zu tun. Also man redet jetzt von den Supermännern, die also mega aggressiv sind und dominant sind, und dann den eher soften. Und das gibt es ja beim Menschen auch in der Ausprägung. Das heißt, es gibt ja eher so die sehr männlichen Typen, die auch gerne so dieses harte körperliche Erscheinungsbild praktizieren. Und dann gibt es Männer, die eher so von ihrem Gemüt auch ein bisschen softer sind. Dann gibt es Männer, die haben zwar einen sehr männlichen Körper und sind soft und andersrum. Also es gibt alle möglichen Ausprägungen. Und das wird alles schon in der Embryogenese entschieden. Aber die eigentliche Geschlechtsentwicklung, und das beeinflusst natürlich auch die Leistungsfähigkeit, das unterscheidet sich zwischen den Geschlechtern in der Pubertät. Davor unterscheiden sich Mädchen und Jungs eigentlich überhaupt nicht. Und wenn man sich das Hormonsystem anschaut, für diese Frage Mann, Frau, gibt es ja im Prinzip 2 Hormone, die da Einfluss drauf nehmen. Das sind die Sexualhormone Östradiol und Progesteron. Das heißt, diese beiden Hormone sind, das ist auch sehr wichtig zu sagen, diese beiden Hormone sind in beiden Geschlechtern vorhanden. Das ist wichtig zu betonen, weil die Ausprägung des Geschlechts eigentlich nur davon abhängig ist, in welchem Verhältnis die Hormone zueinander stehen. Also die morphologisch-anatomische Ausprägung. Mhm. Und wenn man sich jetzt Kinder und Jugendliche anschaut vor der Pubertät, dann sind die Verhältnisse von männlichen zu weiblichen Geschlechtshormonen fast ausgewogen. Das hält sich die Waage. Also Mädchen und Jungs sind endokrinologisch fast nicht zu unterscheiden, sind gleich. Und die Leistungsfähigkeit von Mädchen und Jungs bis zum Eintritt in die Pubertät, was Kraft und Ausdauer angeht, das ist auch kein großer Unterschied. Im Gegensatz, im Gegenteil, Mädchen sind oft sogar akzeleriert, nennt man das. Das heißt, sie sind bei gleichem körperlichem oder kalendarischem Alter den Jungs meistens ein bisschen voraus. Also sie kommen auch früher in die Pubertät. Das heißt, wenn man also sich so 8-9-Jährige anschaut in der Grundschule, Fußball spielen zum Beispiel, da spielt das überhaupt keine Rolle, rein leistungsphysiologisch betrachtet, ob da Mädchen oder Jungs gegeneinander spielen. Im Gegenteil, manchmal sind die Mädels größer und stärker als die Jungs, das kommt sogar ganz oft vor. Und dann kommen die beiden in die Pubertät, dann beginnt die Geschlechtsdifferenzierung durch die Veränderung des hormonellen Spektrums. Das heißt, die Jungs haben dann einen Überschuss an Produktion. Also in beiden Geschlechtern steigt die Hormonproduktion deutlich an im Vergleich zu vor der Pubertät. Aber die Jungs entwickeln dann einen deutlichen Überschuss von Testosteron und die Mädchen eben von Östradiol. Das heißt, die Waage schiebt sich auseinander. Und das hat einen großen Einfluss auf die körperliche Weiterentwicklung und die Körperzusammensetzung. Das heißt, beide Geschlechter bauen dann zwar Muskelmasse auf, aber die Jungs im Durchschnitt eben in einem größeren Umfang als die Mädchen, wohingegen die Mädchen dann eben vor allen Dingen die Frauen dann ihren Körperfettanteil erhöhen. Und so kommt es dann zu dieser visuell wahrgenommenen Unterscheidung der Geschlechter auch vom Erscheinungsbild. Die Männer eher muskulär betont, was natürlich auch im Durchschnitt zu meinen ist. Die Frauen doch eher mit deutlichem Körperfetteinlagerung unter der Haut, was die typische weibliche Erscheinungsform dann auch eben gewährleistet. Aber das ist die Spezialisierung auf die reproduktiven Aufgaben, speziell für den Mensch. Mhm. Weil das hat sich wohl im Laufe der Evolution so rauskristallisiert, dass Menschen Kinder paarweise zeugen, aber auch für das Aufziehen ihres Nachwuchses verantwortlich sind. Das ist ja wahrscheinlich einer der Gründe, warum wir auch so erfolgreich sind, dass wir eben in Gruppen zusammenleben und lernen, eben uns auch gegenseitig zu unterstützen. Und das hat zu einer Spezialisierung der Geschlechter auf die bestimmten Aufgaben geführt. Das heißt, die männlichen Homo sapiens mit ihrer größeren Muskelmasse sind eben im Durchschnitt etwas schneller, etwas stärker. Das ist ja damit zu tun, dass sie dann eben ursprünglich gedacht wohl eher für die Jagd und für die, den Schutz der Gruppe verantwortlich waren. Wobei es sehr interessant ist, ich habe jetzt vor kurzem erst neue Studien gelesen, die sagen, das stimmt so gar nicht. Auch in der Steinzeit gab es Jägerinnen, genauso wie es bei den Wikingern wohl Kriegerinnen gab. Also so ganz eindeutig ist das auch nicht mehr. Aber das wäre so die Lehrbuchmeinung, die wir seit langem, langem erzählen. Und natürlich bei den Frauen ist es noch viel klarer. Diese ganze Veränderung, die Hormone im weiblichen Körper machen, also diesen Körperfettanteil erhöhen, das ist, dient einem wichtigen Zweck, und zwar in der Lage zu sein, ein Kind zu empfangen, heranwachsen zu lassen, zu gebären, auch hinterher zu stillen. Das ist eine wahnsinnig aufwendige und energetisch auch aufwendige Aufgabe, die man da hat. Und dafür braucht man Reserven, weil, wenn Sie sich vorstellen, eine schwangere Frau, die muss ihr Kind, oder eine Frau, die schwanger war und ein Kind geboren hat, die muss ihr Kind stillen. Und wenn es jetzt mal nichts zu essen gibt, und das war in der Vergangenheit, und das ist ja leider auch für heute noch für viele Menschen auf der Welt nicht selbstverständlich, dass es jeden Tag regelmäßig was zu essen gibt, dann hat eben die Person gehungert und dann lebt man von den Reserven. Aber das Kind in der Stillzeit muss permanent gestillt werden. Also da kann man nicht sagen, Baby isst mal 5 Tage nichts, da ist das Baby tot hinterher. Und dafür musste also gewährleistet werden, dass auch wenn die Mutter nichts zu essen hat, sie in der Lage ist, ausreichend Milch zu produzieren, um das Kind zu stillen. Und ja, wo nimmt man die Energie her, wenn man nichts isst? Natürlich aus den Reserven. Und dafür ist es einfach notwendig, dass weibliche Säugetiere, insbesondere bei Homo sapiens, ist das sehr ausgeprägt, eben viel größere Fettreserven mit sich herumtragen als die Männer. Die brauchen das nicht. Wozu? Nur die können auch mal ein paar Tage fasten. Die haben keine Verantwortung, was die Stillung oder die Aufzucht des Nachwuchses angeht. Und diese Unterschiede, die notwendig sind, wirken sich in vielerlei Art und Weise auf die Leistungsfähigkeit der Geschlechter aus, sodass mit der Pubertät die Leistungsschere auseinandergeht. Das heißt, die Männer sind im Durchschnitt, wir reden hier vom Durchschnitt, etwas kräftiger, etwas stärker und auch größer als die Frauen. Und die Frauen sind weniger stark im Durchschnitt. Bei den Individuen können wir nachher noch drüber reden, bedeutet das gar nichts. Es gibt also sehr viele Frauen, die deutlich kräftiger sind als viele Männer. Und es gibt, und es wirkt sich nicht nur auf die Kraft, sondern natürlich auch auf die Schnelligkeit aus. Das sehen wir ja in den Sportarten. Wenn wir uns Sportarten anschauen, wie Sprinten oder andere Laufsportarten, wo es eher auf die Schnellkraft ankommt, dann Hürden hochspringen, weitspringen, dann sehen wir überall, dass die Leistung der Männer um ein paar Prozent, im Durchschnitt sind das circa 10%, höher sind oder dass die Männer besser sind. Aber eigentlich absolut betrachtet sind das kleine Unterschiede. Dafür gibt es was Interessantes, was wir vielleicht später noch besprechen können. Frauen sind ziemlich gut darin, Fett als Energiequelle zu nutzen. Und das kommt dann später zum Tragen, wenn es auf die ganz langen Strecken geht. Da reden wir vielleicht nachher noch drüber.
Ja, da habe ich auch was Interessantes zu gelesen. Ja. Aber das hebe ich mir mal noch auf.
Ja, da können wir nachher noch drüber sprechen, genau.
Genau. Ihre Perspektive, warum Frauen mehr Körperfett haben, gefällt mir sehr gut. Die behalte ich.
Das ist auch die richtige Perspektive. Ja, das ist okay. Fett an sich ist nichts Böses. Es hängt davon ab, wie viel man damit rumträgt und wo es sich befindet.
Genau. Und wir haben ja gerade auch ganz kurz den Fettstoffwechsel angesprochen. Und ich frage mich auch, wie es denn beim Sport ist, wie da die Hormone den Energiehaushalt während des Laufens zum Beispiel beeinflussen.
Ja. Also während des Laufens selbst, das ist auch wieder ein bisschen komplexer. Man muss ein bisschen weiter ausholen. Also der Energiestoffwechsel beschreibt ja im Prinzip, wir haben als Menschen zwei Energieträger, die wir im Wesentlichen für die Energieerzeugung heranziehen. Das eine sind die Kohlenhydrate und das andere sind die Fette. Proteine, also die wir ja auch mit der Nahrung aufnehmen, spielen für den Energiehaushalt eine völlig untergeordnete Rolle. Dafür sind sie, um es mal einfach vereinfacht auszudrücken, viel zu wertvoll. Die brauchen wir als Baustoff, um Enzyme und andere Proteine aufzubauen, aus denen unser Körper besteht. Als Energieträger kommen Proteine nur dann zum Einsatz, wenn es nichts anderes mehr gibt. Also wenn Sie anfangen, Ihre Proteine zur Energieerzeugung zu verbrennen, dann sind Sie in großer Not. Das geschieht normalerweise nur bei Menschen, die kurz vorm Verhungern sind oder sich andere Perspektive freiwillig verhungern lassen, also bei magersüchtigen Menschen, die sich freiwillig in dieses Energiedefizit hineinbegeben. Das ist auch nicht gut. Aber Kohlenhydrate und Proteine und Fette, die sind die wichtigen Energieträger. Und je nachdem, dass wir uns im Sport jetzt anschauen, was wir gerade für eine sportliche Aktivität haben, werden die auch unterschiedlich genutzt. Das heißt, bei allem, was relativ kurzfristig passiert, was schnell passiert, was kurz, aber intensiv sein muss, werden bevorzugt die Kohlenhydrate verwendet, weil man im Stoffwechsel sieht, dass aus ihnen schneller Energie produziert werden kann als die Fette. Das Problem mit den Kohlenhydraten ist, dass Menschen und Säugetiere generell nur eine sehr, sehr geringe Menge an Kohlenhydrate im Körper speichern können. Also wir haben nur die Leber oder die Muskulatur, in denen wir Kohlenhydrate speichern. Und ich sage das auch den Studierenden immer in den Vorlesungen, Seminaren, das reicht rein rechnerisch bei hoher Intensität maximal, um den Körper eine Stunde oder sowas betreiben zu können. Dann sind die Speicher leer. Und was machen Sie danach? Selbst ein Marathonlauf, wenn Sie die schnellsten Läuferinnen und Läufer anschauen, dauert schon immer noch über 2 Stunden. Wenn wir auch kurz davor sind, bei den Männern die 2 Stunden zu knacken und jetzt die erste Frau unter 2:10 gelaufen ist, was ja auch spektakulär ist. Kleiner Seiteneinschub. Es gibt, glaube ich, nur 2 oder 3 Männer in Deutschland. Ich will niemandem Unrecht tun, aber so in der Größenordnung bewegen wir uns, die in der Lage sind, männliche Athleten unter 2:10 zu laufen. Klammer zu. Also das mal am Rande. Aber jetzt nochmal. Also die Kohlenhydrate werden dann verwendet, wenn man schnelle Leistung bringen muss. Wenn wir lang andauernde Leistungen erbringen müssen, dann müssen wir auf die Fette als Energiequelle zurückgreifen. Und die Hormone nehmen nun Einfluss darauf, wie gut das möglich ist. Das heißt, Fettverbrennung ist wichtig und das kann man auch trainieren. Das ist, wenn Sie sich anschauen, welche Trainingsmethoden verwenden, zum Beispiel Ausdauerathletinnen und Ausdauerathleten, dann geht es eigentlich bei den Trainingsmethoden immer darum, den Energiestoffwechsel zu optimieren und das bedeutet, Fettstoffwechsel zu optimieren. Das heißt, wenn Sie sich jetzt zum Beispiel so eine Topläuferin oder so einen Topläufer anschauen, der jetzt so einen Marathon in unter 2:30 zum Beispiel laufen kann, was ja natürlich schon großer Sport ist und Leistungssport ist, dann werden die bei Geschwindigkeiten noch ihren Fettstoffwechsel nutzen können und damit ihren gesamten Energiebedarf decken, wo der normale Freizeitsportler schon längst die Kohlenhydrate angreift, weil er das gar nicht mehr hinbekommt. Und man kann durch bestimmte Trainingsmethoden und durch Interventionen da auch optimieren und das verbessern. Und das ist ganz wirklich auch Gegenstand vieler Trainingsdesigns, dass man versucht, tatsächlich diesen Fettstoffwechsel zu optimieren. Und Frauen sind, bedingt auch durch die Tatsache, dass sie ja von Natur aus höhere Fettreserven mit sich herumtragen, da eigentlich ziemlich gut drin. Also Frauen können das ganz gut. Man sieht es schon daran, dass zum Beispiel Frauen so einen Shift im Metabolismus haben. Das ist ja gar nicht so bekannt, aber das hat große Konsequenzen. Wenn man sich anschaut, wie verändert sich das Hormonsystem einer Frau, dann ist es ja so, dass das sehr große Schwankungen hat. Also wir haben ja eben schon gehört, dass Kinder und Jugendliche mit der Pubertät so einen endokrinen Shift durchlaufen. Das heißt, da verändert sich alles. Das weiß auch jeder, der Kinder und Jugendliche durch diese Zeit begleitet hat. Also das ist eine schwierige Zeit. Psyche, Einstellung, politische Neigung, Verhältnis und alles ändert sich. Und bei Männern ist es das dann aber auch. Ne? Männer kommen in die Pubertät, kriegen ihr Testosteron und dann ja, leben wir damit den größten Teil unseres Lebens. Und da verändert sich jetzt nicht so viel. Mit zunehmendem Alter sinken bei den meisten Männern die Testosteronspiegel ab. Aber das hat jetzt nicht so die großen Auswirkungen erstmal auf die Physiologie, es sei denn, es geschieht in irgendwelchen pathologischen Bereichen. Bei Frauen sieht die Sache ganz anders aus. Die kommen in die Pubertät und dann beginnt in der Pubertät schon etwas, was einen großen Teil ihres Lebens prägt, nämlich ein immerwährendes Auf und Ab des Hormonsystems, der Menstruationszyklus. Das ist zum Beispiel etwas, was großen Einfluss auf die Physiologie nimmt und was, auch wieder zu unserem Thema, in der Sportwissenschaft über die Jahrzehnte hinweg fast überhaupt keine Beachtung gefunden hat. Das heißt, dass Frauen permanent diese wechselhafte Hormonsituation haben, hat weder auf die Frage Einfluss genommen, wie trainiere ich Frauen, nehme ich da Rücksicht drauf oder wie verhalte ich mich weiblichen Athletinnen gegenüber mit ihrem Menstruationszyklus, nimmt das eventuell einen Einfluss auf das Verletzungsrisiko weiblicher Athletinnen. Das war alles kein Thema. Das wird jetzt, Gott sei Dank, ganz, ganz interessant behandelt und wird auch zum Thema. Und es gibt auch mittlerweile extra Forschungsprojekte, zum Beispiel vom Bundesinstitut für Sportwissenschaften, die das aufgreifen. Ich finde das toll. Ich weiß, dass wir schon vor über 20, 25 Jahren in dem Bereich mit einer Kollegin zusammen geforscht haben. Und damals war das Problem, dass uns keiner Geld geben wollte für die Forschung. Es hat niemanden interessiert. Es war überhaupt kein Thema. Und mittlerweile ist es aber anders. Und das zeigt aber, dass zum Beispiel also Frauen diesen Zyklus durchlaufen, der nimmt einen großen Einfluss. Dann werden Frauen schwanger. Das ist auch eine ganz extreme endokrinologische Situation. Das heißt, es verändert sich wieder völlig. Die Hormonkonzentrationen in der Schwangerschaft sind verglichen mit den Hormonkonzentrationen einer nicht schwangeren Frau unvorstellbar hoch. Der ganze Körper verändert sich komplett. Alles wird umgestellt auf dieses Ziel, den Embryo zu ernähren und man kann sagen, dass eigentlich auch von den Hormonen her dann die Frau so ein bisschen auch fremdgesteuert wird von dem, was in ihr heranreift. Also viele sagen ja so im Prinzip, das ist so wie so ein ja wie Alien, der jetzt in der Mutter heranreift, aber das ist natürlich übertrieben. Aber tatsächlich ist es so, dass der Fötus und die Hormone, die dann von Fötus und von der Plazenta, das ist ja ein Teil des Fötus, ausgeschüttet werden, direkten Einfluss nehmen auf die Physiologie der Mutter. Das heißt, der Fötus sorgt dafür, dass es ihm gut geht, indem er Hormone ausschüttet. Die Geburt zum Beispiel, das wissen wir heute, wird im Wesentlichen mit vom Termin, also nicht die Mutter entscheidet, wann das Baby geboren wird, sondern das Baby sagt, wann es geboren werden möchte, über endokrine Signale Das Baby sorgt dafür zum Beispiel, dass auch die Mutter sich anders ernährt.
Ich wollte gerade fragen, ob das Baby für die Schwangerschaftsgelüste verantwortlich ist.
Naja, für die Gelüste selbst ist natürlich immer noch die Mutter und ihr Gehirn verantwortlich. Aber diese Hormonsituation beeinflusst natürlich das Essverhalten. Da sind wir schon wieder beim Thema, was ich am Anfang schon mal angesprochen habe. Ne? Dieses Unterbewusste, dass zum Beispiel ein Essverhalten, also ich habe jetzt Bock, Gott weiß was zu essen. Wir reden jetzt gar nicht über die kulinarische Gestaltung, also ob das jetzt eine Gurke mit Nutella ist oder so, was ja in den Medien, in den Filmen immer so übertrieben dargestellt wird. Aber ich glaube, jeder, der... Ich bin ein Mann, ich habe Schwangerschaften passiv begleitet, aber das ist kein, also ich habe es tatsächlich erlebt, dass es bei vielen Frauen oder zumindest in den Schwangerschaften, die ich aus näherer Perspektive miterleben durfte, dass das überall tatsächlich so war, dass sich das Essverhalten der Mutter verändert hat. Die Psyche hat sich natürlich auch verändert und das kommt schon auch von dem Fötus, der heranreift und der die Mutter beeinflusst. Auch das Stillen zum Beispiel beeinflusst die Mutter, die Hormone, die da ausgeschüttet werden, das Prolaktin zum Beispiel. Da wissen wir, dass es auch entscheidend ist für dieses Bindungsgefühl zwischen Mutter, also dass die Mutter ihr Baby lieb hat. Da sind zum Beispiel Stillen und die Hormonausschüttung, die dadurch stimuliert wird, ein entscheidender Faktor. Also selbst das, ich mag mein Kind total gerne, was ja bei ganz, ganz vielen oder bei allen Säugetieren ausgeprägt ist, von der Rattenmama bis zur Homo sapiens Mama. Die haben alle ihre Kinder ganz lieb eigentlich. Es sei denn, es läuft was schief. Das passiert leider auch manchmal. Aber das wird auch hormonell mitgesteuert. Überhaupt auch die, anderes Thema haben wir nicht drüber gesprochen. Vor der Geburt steht ja erstmal die Zeugung. Verliebt sein, ja, eine endokrine Extremsituation, ja, also die Hormone, man sagt ja, die Hormone spielen verrückt. Auch das, ne, ob ich jemanden attraktiv finde, ob ich den jetzt begehrenswert finde, ne, das sagt man ja, ich bin kein Psychologe, aber man sagt ja, dieses Verliebtsein, das ist ja so ein akuter Ausnahmezustand, der normalerweise ja auch transient ist. Also es muss ja nicht sein, dass so ein Verliebtheitszustand dann in eine lebenslange Liebe umschlägt. Verliebt sein ist was Akutes, da machen Menschen auch ganz blöde Sachen in der Situation.
Die rosarote Brille,
ja,
darf man ja dann auch irgendwann wieder absetzen.
Ja, aber dann merkt man halt, dass in dieser Situation halt manchmal die Hormone auch das Verhalten in einer Art und Weise beeinflussen, dass dann vielleicht hinterher unangenehm oder peinlich ist. Was tun Männer, also ich will jetzt da keine Namen nennen, aber was tun Männer manchmal für unglaublich blöde Sachen, wenn es darum geht, irgendwie die Gunst einer Frau zu erwerben oder sich irgendwie in einem besonderen guten Licht darstellen zu lassen. Teilweise Menschen mit extrem hohem Bildungsgrad gehen dann auf einmal Risiken ein oder gehen sexuelle Situationen ein, die völlig peinlich sind und wenn die dann aufgedeckt werden. Also das geht von Präsidenten bis hin zu Präsidenten von Weltbanken. Also das Internet ist voll mit solchen Beispielen. Da fragt man sich, das sind ja alles Leute, die sind intelligent und haben normalerweise überlegen die, was die tun. Warum denn in dem Moment nicht? Also, okay. Aber kommen wir zurück zu diesen Schwankungen. Also Schwangerschaft, Stillzeit, Extremsituation. Ja, und dann kommen wir bei der Frau in die Situation, dass irgendwann nach vielen Jahrzehnten im Durchschnittsalter zwischen 50 und 60 Jahren, dann die Hormonproduktion, zumindest der Sexualhormone, der Östrogene, bei der Frau versiegt. Und dann ist es wieder eine Extremsituation. Dann kommen die Frauen in die Menopause, dann sind sie postmenopausal. Das hat auch große Konsequenzen. Und interessant ist zum Beispiel hier die Frage, warum gibt es das überhaupt? Also warum hört es irgendwann mal auf mit den Hormonen? Das hat was mit der Produktion der Eizellen zu tun. Weil bei Männern und Frauen sind die Hormone verantwortlich für die Reifung der Spermien beziehungsweise die Reifung der Eizellen. Das heißt, ohne dieses Zusammenspiel, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, von den Hormonen, die jetzt in den Keimdrüsen, also bei den Frauen in den Ovarien produziert werden und der Zentrale des Hormonsystems, dem Hypophysen-Hypothalamus-System, würde es ja im Prinzip gar nicht dieses Auf und Ab der Hormone geben. Und die Eizellen würden gar nicht heranreifen. Und irgendwann ist es aber beim Menschen so, bei den Frauen, dass die letzte Eizelle heranreift. Eben, das nennt man Menarche, das nennt man Menopause. Das ist die erste Eizelle, die heranreift. Die erste Regelblutung wird als Menarche bezeichnet. Die letzte als Menopause, also die erste und die letzte Menstruation. Und warum gibt es eine letzte Menstruation? Warum kann eine Frau theoretisch nicht mit 70, 80 noch schwanger werden?
Naja, da gibt es einen biologischen Grund dafür. Die Eizellen werden angelegt.
Die haben wir ja, glaube ich, schon immer. Also ich glaube, ich habe also ja nicht, im Gegensatz zu Männern, habe ja. ich doch ein begrenztes Kontingent und es erneuert sich genau. nicht alle 70 Tage, sondern alles, was ich durchmache, mache ich auch meine Eizellen genau. durch. Was ein Argument für einen gesunden Lebensstil wäre
ja.
und zusätzlich dazu vielleicht auch der Grund sein könnte, warum irgendwann Schluss ist.
Genau. Also wenn Sie jetzt eine Mutter sind und Sie werden wie viele Mütter in Deutschland heute erst später in ihrem Leben schwanger, also das Durchschnittsalter, in der heute eine deutsche Frau zum ersten Mal schwanger wird, hat sich ja stark nach hinten verschoben. Also meine Mama war, als ich geboren wurde, 24 Jahre alt. Mein Sohn ist jetzt 23. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass der mit 23 Papa wird. Aber damals, als ich geboren wurde, war das völlig normal, dass Mütter in dem Alter Kinder geboren haben. Und heute ist es eben so, dass die durchschnittliche Frau eben sehr viel später ihr Kind gebärt, ihr erstes, manchmal schon oder deutlich, je höher der Bildungsgrad, akademische Ausbildung, desto später ist das auch. Und oft erst mit über 30, aber die Eizellen sind halt dann schon älter. Und jeder Umwelteinfluss, radioaktive Strahlung, Gifte, die wir mit der Nahrung aufnehmen, Gifte, die wir uns mit der Nahrung freiwillig zufügen, wie zum Beispiel das böse, böse Alkoholgift oder Rauchen, Drogen, das nimmt alles Einfluss auf diese Eizellen, die, wie Sie bereits gesagt haben, ja bereits da sind. Das heißt, das Risiko, dass dann aus dieser Eizelle eine Fehlfunktion resultiert. Die bekannteste ist ja sicherlich die Trisomie 21, also das Down-Syndrom. Wir wissen, dass das sprunghaft ansteigt ab einem bestimmten Lebensalter. Und das spricht dafür, dass irgendwann mal aus reproduktions- und biologischen Gründen es einfach keinen Sinn mehr macht, dass eine Frau selbst schwanger wird, sondern jetzt kommt es, da hat man früher gesagt, ja, die Frauen, früher sind die Menschen 45 alt geworden oder so. Und wenn die Frauen dann nicht mehr fruchtbar waren, dann durften sie sterben, dann hatten die keine Funktion. Ja, ganz wirklich, also so argumentativ.
Ja.
Aber ich sage sofort, damit da jetzt kein Missverständnis aufkommt, das ist kompletter Blödsinn. Sondern auch früher sind Menschen schon alt geworden. Es gab zwar wenige Menschen, die alt geworden sind, aber die wenigen, die alt geworden sind, die waren sehr wichtig, weil sie eben Wissen gespeichert hatten, das man anders nicht weitergeben konnte. Und Frauen, die jetzt älter sind und in die Menopause kommen, die können zwar selbst ihre Kinder oder keine Kinder mehr bekommen, aber ihre Töchter können Kinder bekommen. Und in der Gruppe sind diese Großmütter unglaublich wertvoll für die Aufzucht des Nachkommens. Und es ist auch für die Mutter total okay, weil dieses Enkelkind ist ja im Prinzip definitiv ihr Nachkomme. Das heißt, es macht auch von der evolutionären Seite her Sinn, sich für das Wohl dieses Nachwuchses einzusetzen. Und deswegen gibt es also dieses Phänomen der Menopause und der Großmütter, nicht nur beim Menschen, sondern wir finden das auch bei anderen Tieren, bei Elefanten zum Beispiel oder auch bei Walen ist es bekannt, dass die älteren Tiere, die Tanten, die Großmütter, die jungen Mütter unterstützen das fängt bei den Elefanten bei der Geburt an. Das ist, wenn man mal eine Elefantengeburt live erlebt, das ist absolut faszinierend. Eine junge Kuh, die zum ersten Mal gebärt, die weiß ja gar nicht, was passiert mit ihr. Die empfindet Schmerzen und die werden aggressiv. Und es kann passieren, dass sie das Neugeborene angreifen, weil es hat ihr gerade wehgetan. Und dann kommen die Tanten und die Großmütter und halten die junge Mutter davon ab, ihrem Kind zu schaden. Und dann saugt das zum ersten Mal an der Mama, Stichwort Oxytocin, und dann hat es das Kind lieb und damit ist das Problem gelöst. Also das ist ein fester Bestandteil in den Gruppen. Das heißt, bei den Frauen ist es im Prinzip so, die endokrine Situation ist perfekt für die jeweilige Lebenssituation. Auch postmenopausal zu sein, ist nicht ein Schicksal, was für Frauen jetzt, das ist jetzt kein böses Los oder eine Krankheit, sondern das ist ein ganz normaler endokriner Zustand, der natürlich mit vielen gesundheitlichen Veränderungen einhergeht. Aber eine Großmutter ist unglaublich wichtig für die Reproduktion im klassischen Sinne. Also alles hat seinen Sinn, aber nochmal, das Hormonsystem der Frau unterliegt permanenten Schwankungen. Ein Auf, ein Ab, Schwangerschaft, Menstruationszyklus, Menopause, das beeinflusst, um auch wieder die Kurve zu kriegen zu unserem Podcast, natürlich auch die körperliche Leistungsfähigkeit. Wobei, darüber können wir gleich reden, inwieweit der Menstruationszyklus vielleicht da einen Einfluss drauf nimmt. Das ist gar nicht so groß, der Effekt. Aber nochmal, das ist natürlich eine ganz andere Situation als beim Mann, wo wir eher eine Konstanzsituation haben und diese endokrinen Situationen, diese Veränderungen gar nicht so extrem sind.
Mhm. Wir haben jetzt die ganze Zeit auch darüber gesprochen, wie unterschiedlich das zwischen Mann und Frau ist. Mhm. Wir müssen ja jetzt nicht zwingend auf die Schwankungen innerhalb des Zyklus eingehen, vor allem wenn das anscheinend nicht so groß ist. Aber was vielleicht noch spannend ist, ist zu hinterfragen oder eine Antwort zu bekommen darauf, welchen Einfluss denn diese geschlechtsspezifischen Hormone auf bestimmte Leistungen haben. Also wir hatten ja gerade schon Männer.
Die Testosteronsache, ja. Mhm.
Genau, Schnellkraft wahrscheinlich.
Schnellkraft, genau. Schnellkraft, Geschwindigkeit, Sprintgeschwindigkeit, genau. Wobei das mit der Kraft, also gehen wir mal auf die Kraft. Also die Kraft wird natürlich massiv beeinflusst durch den Muskelanteil.
Ja.
So. Aber es geht nicht nur um den Anteil, es hängt auch von der Qualität der Muskulatur ab. Das wird oft übersehen. Also so ein Bodybuilder, der sich jetzt vielleicht auch mit hormonellen Methoden, die wir medikamentös eher verortet sehen, Stichwort Doping, auch ein großes Forschungsthema bei uns, aber eher eins, was jetzt nicht in diesem Podcast gehört. Wir wollen uns ja jetzt nicht über Doping unterhalten.
Nee, aber vielleicht eine andere Folge. Das ist
genau,
ja
eine andere
spannend.
Folge, da kann man sicherlich auch noch total viel drüber erzählen. Aber nochmal, ne, also diese Muskelmasse an sich alleine macht noch keine Leistungsfähigkeit aus, sondern wenn wir über sportartspezifische Leistungsfähigkeit reden, also werfen, springen, dann sieht die Muskulatur ein bisschen anders aus, als wenn ich jetzt auf der Bühne stehe und Mr. Universum werden will und einfach nur massiv sein möchte.
Mhm.
Das hängt ein bisschen davon ab, dass die Muskulatur sowohl energetisch angepasst sein muss, also Stichwort, wie gut kann ich jetzt die Kohlenhydrate und die Fette verwenden. Sie muss strukturell angepasst sein, das heißt, welche Fasertypen sind in meiner Muskulatur, wie ist die Muskulatur durchblutet, ganz wichtig, insbesondere für den Ausdauerbereich, das ist ein ganz wichtiges Thema. Das ist, da muss ja auch Energie reinkommen in den Motor, es muss Sauerstoff geliefert werden. Wie ist meine Fähigkeit, überhaupt Sauerstoff zu binden im Blut? Da sind wir beim Stichwort hormonelle Regulation der Erythropoese, also Erythropoietin. Also Anpassung der Anteile der roten Blutzellen an die Leistung oder an die Höhe. Da gibt es große Unterschiede. Also bei Männern ist das Testosteron, aber im Prinzip kann man es trotzdem so sagen, je größer der Muskelanteil oder je höher der relative Muskelanteil, desto besser bin ich, was Kraft, Schnellkraft oder Kraftausdauer angeht. Wenn es aber um die Langzeit Leistungsfähigkeit geht, um die Frage, wie ausdauernd bin ich in Sportarten, dann hat die Muskulatur oder die Muskelmasse einen geringeren Einfluss. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei Frauen mir anschaue, wenn eine Frau die gleiche Muskelmasse besitzt wie ein Mann, dann sehen wir normalerweise, dass diese Unterschiede zum Beispiel beim Werfen, beim Kugelstoßen, beim Speerwerfen oder sowas schwinden. Die werden immer kleiner. Das heißt, im Prinzip kann man eigentlich sagen, wenn eine Frau die gleiche Muskelmasse besitzt wie ein Mann bei gleichem Körpergewicht und gleicher Körpergröße, dann würden wir, was die Fähigkeit zu sprinten, zu werfen oder Kraft zu entwickeln, Gewicht heben, keine großen Unterschiede sehen. Und das ist auch tatsächlich so. Wir machen das bei uns in den Studien heute tatsächlich so, dass wir zum Beispiel in Studien bei Gewichtheben Männer und Frauen gleichermaßen rekrutieren. In der Regel ist es so, dass die Frauen, was die absolute Leistungsfähigkeit angeht, den Männern unterlegen sind. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir hatten vor einem Jahr oder zwei Jahren mal eine Studie mit Gewichtheberinnen und Gewichthebern. Da hat der stärkste Mann bei uns in der Gruppe gesquattet, ungefähr 220 Kilogramm. Und die stärkste Frau 110 Kilogramm, was auch schon
heftig.
Sehr spektakulär ist. Ja.
Der ist ja
aber
wahrscheinlich
jetzt
auch leichter.
Genau, der Mann, der die 220 gesquattet hat, das war ein Kerl, der hat vielleicht 130 Kilogramm gewogen. Die Frau, die die 110 Kilogramm gesquattet hat, die hatte 50 Kilogramm Körpergewicht. Wenn man jetzt die Relativkraft ausrechnet, also wer war die stärkste Person in der Studie, dann war das die Frau, weil die im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht viel mehr Gewicht gesquattet hat. Also es gibt ja den Ameisen, die können, glaube ich, das Achtfache von ihrem Körpergewicht erheben. Das kriegen Menschen natürlich nicht hin. Aber mehr als das Doppelte zu wuchten, das ist doch auch schon eine tolle Leistung. Das hat der Herr zum Beispiel nicht hingekriegt. Er hat nicht das Doppelte seines Körpergewichts gesquattet. Das wäre nämlich 260 Kilogramm gewesen. Aber die Frau hat mehr als das Doppelte von ihrem Körpergewicht gesquattet. Also Deswegen, ne? Also bei dem Kraft muss es so ein bisschen durch diese, also wir haben selbst Frauen, wir haben jetzt eine Studie beendet mit Frauen in der Menopause, die machen bei uns auch freies Gewichtheben als Trainingsmethode. Die stärkste Frau, die wir jetzt in der letzten Gruppe hatten, hat 90 Kilogramm gesquattet. Aber das war jetzt eine Dame, die war, sagt man ja nicht genau, aber zwischen 50 und 60 Jahre alt. Ne? Also die war auch Kraft erfahren, die konnte das auch. Also das ist schon eine tolle Leistung, was Frauen da hinkriegen.
Vor allem, es ist eine extreme Leistung. Mhm. Und ich würde sagen, damit können wir auch zu extremeren Leistungen im Laufsport übergehen. Genau. Mhm. Und zwar zu Marathons und Ultraläufen. Ja. Mhm. Und da haben Sie ja auch selber mit geforscht oder forschen mit. Und da ist die Frage auch, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Deswegen frage ich erstmal die universelle und dann gleich noch die spezielle Frage dahinter. Und zwar, welche Rolle Cortisol allgemein beim Laufen spielt und dann natürlich, wie sich dieser Cortisolspiegel während einer extremen Belastung, wie zum Beispiel einem Marathon, auch ändert und ob diese Cortisolspitzen irgendwelche langfristigen Auswirkungen für unsere Gesundheit haben können.
Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das Hormon Cortisol hat eine große Bedeutung. Es ist ein Hormon, was in der Nebennierenrinde gebildet wird. Also die Nebenniere ist ja ein endokrines Organ. Da werden sehr viele wichtige Hormone gebildet. Im Nebennierenmark wird das Adrenalin produziert, unser körpereigenes Dopingmittel, also unser Stresshormon, das uns aber in die Lage versetzt, sehr schnell Leistung auch zu rekrutieren. Und in der Rinde werden andere Hormone produziert und unter anderem eben das Cortisol. Das ist ein sogenanntes Glukokortikoid, also das nimmt Einfluss auf den Kohlenhydratstoffwechsel, das wissen wir. Und das Besondere am Cortisol ist, man kann das Cortisol so ein bisschen als Gegenspieler vom Testosteron beschreiben. Mhm. Also das Cortisol ist ein Hormon, das hat, wenn man jetzt die Skelettmuskulatur anschaut, einen Katabolen-Effekt. Das heißt, das Testosteron sorgt dafür, dass Muskelmasse aufgebaut wird. Aber Cortisol, das wird wichtig sein, wenn wir uns über die Langzeitfolgen unterhalten, ist ein Hormon, was A, einen Katabolen-Effekt hat. Das heißt, erhöhte Cortisolspiegel sorgen eher dafür, dass Muskulatur abgebaut wird, was nicht gut ist. Also das kann krankheitsbedingt sein. Wir wissen, dass ältere Menschen höhere Cortisolspiegel haben als junge Menschen. Also Cortisolspiegel steigen bei Menschen an, die permanent Stress haben, die sich also dauernd gestresst sind. Ich hatte mal eine Studie hier an der Sporthochschule gesehen, da ging es um Cortisolspiegel von Notärzten. Also die haben Ärzte verglichen, wer hat den größten Stress. Und da wurden verglichen irgendwelche Chirurgen, die im OP stehen und eine ganz normale Stationsärztin, die völlig in einer völlig überbesetzten und personell unterbesetzten Stationendienst schiebt und Rettungsärzte im Hubschrauber. Und die höchsten Cortisolspiegel hatten diese Rettungsärzte im Hubschrauber nach Noteinsätzen. Aber die chronisch erhöhten hatten die Ärzte, die praktisch auf so einer völlig übergefüllten Station sind. Ne? Die haben bei mir Dauerstress. Und das wirkt sich natürlich sehr negativ auf die Gesundheit aus. Das Cortisol hat super vielfältige Wirkungen. Es wirkt, wie ich es bereits gesagt habe, auf die Muskulatur Katabol. Es wirkt aufs Immunsystem und zwar suppressiv. Das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht kennen Sie den pharmakologischen Counterpart oder das pharmakologische Analog von Cortisol. Das ist das Cortison.
Ne? Cortison. Ach, ja, das kenne ich tatsächlich von meiner Neurodermitis.
Genau, dann haben Sie es ja auch schon genommen. Und warum? Neurodermitis ist eine Erkrankung. Das hat was mit dem Immunsystem zu tun. Das ist eine sogenannte Autoimmunerkrankung. Und da haben Sie wahrscheinlich eine Cortison-Creme bekommen, oder?
Ja, also ich habe auch schon Oralkortison genommen.
Okay. Aber das ist genau das. Also das nehmen Sie, weil es Ihr Immunsystem hemmt. Also es hemmt die Aktivität des Immunsystems. Das ist für jemanden sehr gut, der, wie Sie das gesagt haben, so eine überschießende Immunantwort hat, wie jetzt bei der Neurodermitis oder bei einem Rheumaschub oder Menschen, die unter Morbus Crohn leiden oder anderen entzündlichen Erkrankungen. Da wird es ein ganz, ganz wichtiges Standardtherapie-Medikament. Aber es hat, wissen Sie vielleicht auch, ich weiß nicht, ob Sie den Beipackzettel gelesen haben.
Ja.
Nicht so schöne Nebenwirkungen, ganz massive Nebenwirkungen. Ne? Mhm. Das ist, wer also permanent Cortison einnehmen muss, der hat eine ganze Menge von gesundheitlichen Problemen. Das zeigt eben, dass dieses Cortisol, das ist ja der körpereigene Gegenpart also ist, das analog, dass das natürlich auch Einfluss nimmt. Es ist, und wenn wir uns jetzt über die von Ihnen beschriebene Langzeitsport anschauen, also ich gehe mal auf das Event ein, das Sie erwähnt haben. Wir hatten vor 2 Jahren tatsächlich das Glück, eine Studie durchführen zu dürfen bei einem Ultramarathon. Wir waren bei der Tortur de Ruhr wissenschaftlich involviert. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Rennen kennen.
Ja, ich kenne das.
Aber Sie haben nicht teilgenommen, oder was?
Nee, noch nicht. Meine Ultrakarriere hat jetzt gerade eben erst begonnen.
Na gut, dann können wir uns ja gleich auch nochmal, finde ich spannend. Also bei der Tour de Ruhr, es war für mich, also ich selbst, wie bereits gesagt, bin ehemaliger, so würde ich es mittlerweile bezeichnen. Also ich bin jetzt seit 8 Jahren kein Marathon mehr gelaufen, bin aber vom Marathon auch auf den Triathlon umgestiegen. Aber nicht, weil es mir zu langweilig war.
Nee.
Also ehrlich gesagt, ab einem bestimmten Zeitraum. Und weil ich es spannender finde, und das ist ja auch das, was ich heute mache, Laufen, Radfahren und Schwimmen zu kombinieren, das fand ich cool, das wollte ich auch mal machen, habe es da aber nicht über die olympische Distanz geschafft. Das tue ich mir jetzt auch nicht mehr an. Aber ich finde Triathlon auch eine coole Sache. Noch trainingsaufwendiger als Laufen, also noch schlimmer, was die Zeitkonsum angeht. Aber Marathonlaufen, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Das habe ich in meinem Leben oft gemacht und aber ich bin auch Marathons hintereinander gelaufen im Abstand von 4 Wochen. Das habe ich auch mal gemacht. Aber eine Ultradistanz laufen, also als ich das gesehen habe, die Ultradistanz bei der Tour de Ruhr, da gab es 3 Strecken zur Auswahl. Die 220 Kilometer, die 160 Kilometer und die Bambini-Distanz 100 Kilometer. Die heißt tatsächlich so bei der Tour de Ruhr.
Sehe ich mich, ja.
Ja, ja, und das fand ich auch, das hat man auch gemerkt. Also meine Erfahrung, ich habe es ja gesehen im Ziel. Also 100 Kilometer Läuferinnen und Läufer sind ganz anders drauf und sehen ganz anders aus als 220 Kilometer Läuferinnen und Läufer. Da liegt offensichtlich noch ein großer Selektionsprozess dazwischen. Also der erste findet, glaube ich, zwischen Marathon und dem ersten Ultradistanzen statt. Und danach gibt es aber nochmal einen Selektionsprozess. Übrigens das Durchschnittsalter der Langstreckenläuferinnen und Läufer, die also über die Langdistanz gestartet sind, war also bei über 50. Die waren alle schon älter. Was ich sehr spannend fand, also ich selbst habe ja beim Marathon auch immer wieder so orthopädische Probleme gehabt. Mein Fuß hat wehgetan und hinterher mein Zeh und so, ne? Das haben die alle nicht. Also ich glaube, das ist so Selektion. Wer an sowas leidet, der geht gar nicht erst auf die Ultradistanzen, der kommt da gar nicht hin. Die hatten überhaupt keine orthopädischen Probleme, also so wie ich es beurteilen konnte. Aber die Drop-Off-Rate, also die Anzahl der Personen, die ausgeschieden sind während des Rennens, war trotzdem enorm. Also ich habe beim Marathon so im Kopf, dass im Durchschnitt maximal 10% der Starterinnen und Starter nicht ins Ziel kommen. Das heißt, die 90% schaffen es, irgendwie ins Ziel zu kommen. Das war bei der Ultradistanz ganz anders. Das hatten wir bei uns, bei den Probanden, die an unserer Studie teilgenommen haben, lag die Drop-Off-Rate bei über 50%.
Mhm.
Und die sind ausgeschieden, die allermeisten wegen Probleme mit dem Magen. Das war eigentlich das Kernproblem. Die konnten nicht mehr essen, die konnten nicht mehr trinken, denen war schlecht, die haben sich übergeben, dann war Feierabend. Weil auf einer Distanz von 220 Kilometern, die läuft man nicht durch, ohne Nahrung aufzunehmen während des Laufs. Und ja, also das war eine große Erfahrung. Wie bereits gesagt, wir haben viele Untersuchungen durchgeführt. Wir haben zum Beispiel, endokrinisch logisch sehr spannend, während des Laufs Läuferinnen und Läufer mit so einem Blutzuckersensor ausgestattet. Das gibt es ja mittlerweile. Sie kleben sich so eine Art Pflaster auf den Oberarm und dann können sie online, real-time den Blutzuckerspiegel messen. Wir haben also derartige Profile, ich glaube, von bis zu 12 oder 13 unserer Läuferinnen und Läufer, also über die Ultradistanz, also die ganzen 220 Kilometer im Prinzip immer den Blutzuckerspiegel angeschaut. Und das fand ich eigentlich sehr spektakulär, weil im Gegensatz zum Marathonlauf, wo man große Veränderungen des Blutzuckerspiegels sieht, also intensitätsgetriggert, oder wenn die zum Beispiel an eine Verpflegungsstelle gehen und sich jetzt ein kohlenhydrathaltiges Getränk oder ein Gel oder sowas zu sich nehmen, was ja viele beim Marathon machen, dann sieht man große Veränderungen im Blutzuckerspiegel. Und bei diesen Ultraläuferinnen und Läufern war das eine Gerade. Wir haben fast überhaupt keine Veränderungen gesehen. Die sind komplett im Fettstoffwechsel über den gesamten Zeitraum. Da sieht man fast überhaupt nichts an Fluktuation. Und das war zum Beispiel die eine endokrinologisch interessante Sache. Und natürlich das andere, was Sie eben angesprochen haben, wir haben uns die Cortisolspiegel natürlich auch angeschaut, als sie ins Ziel gekommen sind. Und die waren massiv erhöht. Die haben extrem hohe Cortisolspiegel gehabt. Das heißt, was bedeutet das physiologisch für jemanden, der ins Ziel kommt? Das bedeutet erstens, dass sie jetzt in diesem Zustand, in dem sie ins Ziel gekommen sind, total katabol waren, auch was die Muskulatur anging. Das heißt, sie haben alles abgebaut. Wenn sie diesen Zustand noch weiter beibehalten würden, dann wäre das sicherlich auch mit dem Abbau von Muskelmasse verknüpft. Ich war einen Kollegen hier in der Sporthochschule, der auch gerne extreme Sachen macht. Der hat zum Beispiel mal der ist zu Fuß durch die Atacama-Wüste gelaufen. Also das muss man...
Muss man wollen auch.
Muss man wollen und können. Aber er ist ja nicht nur sportlich aktiv, sondern er ist auch Biochemiker und interessiert und hat sich die ganze Zeit selbst Urinproben waren es, glaube ich, abgenommen und die archiviert und hat dann hinterher gemessen mit speziellen technischen Methoden, wie der Stickstoffabbau gelaufen ist. Und er konnte am Ende sehr deutlich sehen, am Ende dieses Events, weiß nicht mehr genau, wie lange das gedauert hat, es waren mehrere Tage, und war er im kompletten Abbauprozess. Das heißt, er hat angefangen, sein Protein auch abzubauen. Mhm. Das heißt, das ist nicht gut. Und das glaube ich, und bei diesen, wie schon gesagt, Ultraläuferinnen und Läufer, als sie ins Ziel gekommen sind, mit den Cortisolspiegeln würde ich auch nichts anderes erwarten. Also die waren in einem extrem katabolen Zustand. Das Zweite, was man mutmaßen kann, ist, sie hatten eine extreme Inflammation im Körper. Das heißt, das Immunsystem hat völlig hoch reagiert. Also das war am Anschlag. Die Darmbarriere, das ist also, um es kurz zu erklären, die Schicht im Darm, die praktisch dafür sorgt, dass Bakterien nicht vom Darm in den Körper eindringen können, die war durchlässig wie ein Schweizer Käse. Das heißt, bakterielle Endotoxine haben den Körper überflutet. Und das war also die Situation. Und der Cortisolspiegel hat in dieser Situation auch noch den unvorteilhaften Effekt, dass das Immunsystem auch noch gehemmt wird. Das heißt, wenn die jetzt also, das kennt man aber im Sport, das nennt man Open Window, wenn sie nach so einer extremen Belastung ins Ziel kommen, dann haben sie ein extrem hohes Risiko, eine Infektion, also am nächsten Tag sind sie halt krank. Das ist dieses Kombination aus Stresshormonen fällt ab, Adrenalinspiegel geht runter, Cortisolspiegel geht rauf. Das begünstigt eben eine Unterfunktion des Immunsystems. Und da sagt dann der Virus oder das Bakterium ihrer Wahl, das ist ja toll, da greifen wir zu, die Gelegenheit nutzen wir und dann sind sie halt krank hinterher. Das ist ganz oft.
Worauf sollten SportlerInnen dann am besten achten, wenn man solche Langdistanzen machen möchte, dass der Hormonhaushalt nicht völlig, ich sag jetzt mal ganz salopp, flöten geht?
Also vielleicht die Pussy Good News. Ich glaube, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen über diese Ultraläuferinnen und Läufer. Übrigens, auch da nochmal, die Leistungsunterschiede zwischen Mädchen und Jungs bei diesem Ultralauf, die waren extrem gering.
Und genau, das wollte ich vorhin sagen. Gut, dass Sie mich erinnern. Ich habe auch mehrmals jetzt schon gelesen, dass wenn man das wissenschaftlich aufdröseln möchte, dass eventuell das Potenzial besteht, ab einer Strecke von 600 Kilometern und länger, dass Frauen dann durch unsere endokrinologischen Besonderheiten eventuell sogar die Möglichkeit besitzen, besser zu sein.
Ach, ich glaube, ich kann Ihnen ein konkretes Beispiel geben. Das ist ja sowieso immer so eine individuelle Sache. Bei dieser Veranstaltung, die wir begleitet haben, die Tour de Ruhr, da gab es ja die 220 Kilometer Distanz und die 160 Kilometer Distanz. Bei der 160 Kilometer Distanz ging der Gesamtsieg an eine Frau. Mhm. Und die war, glaube ich, 45 Minuten vor dem ersten Mann im Ziel. Ne? Also das hängt ja ein bisschen auch immer von dem Feld ab, wer da jetzt startet und so. Aber das zeigt halt, dass es auf den Distanzen super easy ist, dass auch eine Frau zum Beispiel den Gesamtsieg davon tragen kann. Also wir wissen jetzt schon, und das ist korrekt, was Sie gesagt haben, ich habe jetzt die Zahl mit 600 Kilometern nicht im Kopf, aber metabolisch, endokrinologisch kann man sagen, dass auf den langen Distanzen die Geschlechtsunterschiede eine immer geringere Rolle spielen. Das gilt übrigens auch für andere Langstreckendistanzen, Radfahren oder so abartige Sachen, 50 Kilometer Schwimmen oder so. Mhm. Da haben Frauen sowieso einen Vorteil, weil sie von ihrer Körperzusammensetzung da eher sogar einen Benefit haben als einen Nachteil. Und nochmal über die Teilnehmerinnen, das wollte ich noch sagen, was sehr positiv war. Die hatten zwar diese Extremsituation, wir haben uns aber auch angeschaut, was passiert in den 3 Stunden danach, also zumindest mit dem Immunsystem. Und da hat man eine sehr, sehr gute Regeneration festgestellt. Das heißt, die waren zwar völlig kaputt, als sie ins Ziel gekommen sind, sind aber sehr schnell wieder haben sich wieder sehr schnell regeneriert. Und das ist eine sehr positive Sache. Und ich glaube, das hat was mit dem Trainingszustand zu tun. Mhm. Was ich deswegen raten würde, wäre, dass ich mir solche extremen Dinge nur dann zumuten würde, wenn ich auch wirklich mich gut darauf vorbereitet habe. Deshalb, ich glaube, dass die endokrinologische und die gesundheitliche Extremsituation bei einem Halbmarathon für jemanden, da treten viele Athletinnen, Athleten an oder Sportlerinnen an, Freizeitsportler, die sehr schlecht sich vorbereitet haben oder vielleicht nicht gut vorbereitet haben oder nicht so gut, wie sie es hätten tun müssen. Und die kommen dann ins Ziel und die sind richtig kaputt. Und das habe ich auch oft erlebt bei Marathons, wenn man so Marathonis trifft im Ziel, dann gibt's und fragt die, na, wie geht's euch? Am Ziel sind erstmal alle happy, aber am nächsten Tag entscheidet sich dann, wie man es so in Erinnerung behält. Die einen sagen, nie wieder, never ever, es hat wehgetan, es war total kacke, ich mache das nie mehr in meinem Leben. Und die anderen sagen, geil, wieder, ja, mache ich. Und die werden dann süchtig. Da gibt's dann Leute, die laufen jede Woche einen Marathon oder so. Das gibt's ja, diese extremen Sachen. Und ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, auch wie man sich vorbereitet hat. Also wenn man eine gute Vorbereitung hat, wenn man sonst gesund ist, dann kann man sich auch relativ schnell regenerieren. Ich, wie schon gesagt, habe in meinem Leben 2 Marathons im Abstand von 4 Wochen gelaufen und ich fand das schon eine ziemliche Challenge. Also beim zweiten, das habe ich schon gemerkt, es geht. Aber jetzt einen kürzeren Abstand dazwischen oder noch mehr dauernd zu laufen, das hätte ich nicht hingekriegt. Und deswegen würde ich also schon sagen, also wenn man sich nicht so gut vorbereitet und für die Freizeit- oder Breitensportler würde ich schon darauf achten oder würde ich das im Hinterkopf behalten, dass man auch bei dem Training, dass man zum Beispiel, das ist ja ein richtiges Problem, was wir oft sehen, gerade im Breitensport, dass viel zu viele, viel zu hohe Intensitäten trainieren und die Langzeit- und Niedrigintensität-Trainingseinheiten zu geringen Anteil im Gesamttraining hat. Und es gab ja die Diskussion, haben wir in den letzten Jahren ja auch verfolgt, also HIT-Training lieber kurz und intensiv und Länge weniger und so. Ich glaube, das muss man auch unter in der chronologischen Seite sehr individuell betrachten. Also was auf jeden Fall wichtig ist, dass man genug Zeit hat zu regenerieren nach einer Trainingseinheit, nach einem Wettkampf. Wie viel Zeit das ist, und das bezieht sich auch aufs Hormonsystem. Das Hormonsystem steuert auch die Regeneration. Und je besser man trainiert ist, desto kürzer sind die Regenerationszeiten. Es gibt ja eine Definition von Ausdauer. Die eine ist die Ermüdungsresistenz, also wie lange kann ich eine Leistung über eine bestimmte Zeit aufrechterhalten. Und das andere ist die Erholungsfähigkeit, also wie schnell kann ich die gleiche Leistung wiedererbringen, nachdem ich eine Pause gemacht habe. Und beides ist wichtig. Und letzteres wird, glaube ich, im Breitensport viel zu wenig betrachtet. Und da tendieren viele dazu, auch Frauen dazu, eben zu intensiv zu sein. Und vielleicht noch ein Wort zu Athletinnen und Ausdauersport. Was tatsächlich ein Problem ist, das wissen wir, und das sehen wir bei vielen Athletinnen, das ist auch thematisiert, ist, dass viele Athletinnen im Ausdauersportbereich durch ihre körperliche Aktivität, durch das Training eine Störung in ihrem Menstruationszyklus bekommen.
Genau, und da haben wir tatsächlich eine ziemlich spannende Folge zu, auch für die ZuhörerInnen, falls es euch jetzt interessiert, und zwar eine Folge zu RETS, also zum relativen, relativen Energiesyndrom.
Defizitsyndrom, genau, ja.
Genau, und das ist dann wahrscheinlich auch was, worauf vor allem wir Frauen achten dürfen.
Oh ja.
Dass es sich zeigt, auch im Breitensport, das ist es ja, dass da die Dunkelziffer recht hoch ist. Es ist ein Zeichen, wenn die Periode ausbleibt, dass der Hormonhaushalt nicht mehr im Gleichgewicht ist.
Und es ist, wurde unterrepräsentiert, ein Zeichen, dass es einen negativen Einfluss auf ihre Gesundheit nimmt, weil das war bei der letzten Tagung der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin so ein Konsensusstatement am Ende, dass ein gutes Training für eine Athletin ist dann ein gutes Training, wenn die Frau durch dieses Training keine Störung in ihrer Menstruation erleidet. In dem Moment, wo das stattfindet, also wo das kann sowohl bei Ausdauersportarten als auch beim Turnen zum Beispiel, ist das auch ein Riesending sein, würde man das als gesundheitsschädigende Trainingsform betrachten. Und das möchten wir natürlich nicht, weil die Athletinnen sollen ja gesund bleiben. Und das kann man als Frau, glaube ich, sich ganz groß in das Trainingsbuch hineinschreiben. In dem Moment, wo meine Trainingsintensitäten Einfluss nehmen auf meinen Menstruationszyklus, mache ich gerade was falsch in meiner Trainingsvorbereitung. Ne, zumindest was meine gesundheitlichen Entwicklungen angeht. Und im Breitensport sollte immer der Gesundheitsaspekt an allererster Stelle stehen. Im Leistungssport eigentlich auch, aber das ist ein bisschen illusorisch, weil sowohl die Trainer als auch die Athletinnen und Athleten sind oft bereit, für ihre sportlichen Erfolge auch gesundheitliche Defizite in Kauf zu nehmen. Das ist eine individuelle Entscheidung, die ich jetzt nicht gutheiße, aber die Fakt ist, aber im Breitensport gibt es keinen Grund, warum ein Breitensportler, eine Breitensportlerin sich mit dem Training schädigen sollte. Ne?
Genau, und da haben wir gerade schon angesprochen, dass man sich vor allem auch erholen soll und viel schlafen darf, weil das trägt nämlich auch dazu bei.
Und das wird auch hormonell beeinflusst natürlich. Ne?
Genau, und die letzte Frage, die sich dann darauf noch bezieht, ist, gibt es denn auch irgendwelche Ernährungsempfehlungen, um den Hormonhaushalt im Sport zu unterstützen?
Oh ja, das ist ein schwieriges Thema. Also es gibt, wenn man sich Seiten im Internet, sogenannte Experten-Statements anschaut, dann gibt es angeblich eine ganze Reihe von Nahrungsmitteln, die Einfluss auf den Hormonhaushalt nehmen. Ich bin da sehr skeptisch. Also wie ich es bereits am Anfang schon mal gesagt habe, es gibt tatsächlich Nahrungsmittel, die hormonaktive Substanzen enthalten. Das wissen wir. Bekanntestes Nahrungsmittel, das auch sehr populär ist, sind Soja-Nahrungsmittel. Die enthalten nämlich sogenannte Isoflavone. Und die nehmen direkten Einfluss aufs Hormonsystem. Also sie wirken hormonartig und können das Hormonsystem beeinflussen. Es gibt Daten, die dafür sprechen, dass die Isoflavone, die in großem Umfang traditionell in der asiatischen Diät zu finden sind, in China, in Japan, in Korea, Vietnam, da ist das ja großer Bestandteil der natürlichen Ernährung und dass das schützen kann, Frauen vor Brustkrebs, das wird mittlerweile, da gibt es auch, wir haben selbst da viele, viele Jahre an dem Thema geforscht und auch Daten dazu beigesteuert, die das zeigen. Also ja, ne, andere Nahrungsmittel, wo man oft sagt, ja, das könnte den Hormonhaushalt in der einen oder anderen Art und Weise beeinflussen, das ist meiner Meinung nach wissenschaftlich das meiste nicht evident, was jetzt gezeigt wird. Ich denke, dass eine gute Ernährung möglichst keinen großen Einfluss aufs Hormonsystem nehmen sollte, auf ein gesundes Hormonsystem. Weil in dem Moment, wo Sie ein funktionales, gesundes Hormonsystem beeinflussen, bringen Sie ja wieder irgendwas aus dem Gleichgewicht. Und das ist nie gut. Beim Doping ist es genauso. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich nehme jetzt Nahrungsmittel, die enthalten ganz viel Testosteron, dann fügen Sie sich ja künstlich Testosteron zum Beispiel zu oder was testosteronartig wirkt. Und das wird im Körper eine Gegenreaktion auslösen. Ja, und damit kommt dieses, wir haben vorhin gesagt, ne, hunderte von Hormonen, die müssen alle irgendwie miteinander im Konzert oder in der Kombination wirken. Und wenn Sie da von außen rumfuschen und irgendwelche Hormone einnehmen, dann können Sie sich vorstellen, dass diese Balance da deutlich gestört wird. Und das ist normalerweise nicht gut. Wenn Sie jetzt, was weiß ich, mit Testosteron zum Beispiel trainieren, dann werden Sie eine Imbalance bekommen zwischen Ihrer Muskulatur, die vielleicht sehr schnell darauf reagiert, und dem Bänder- und Sehnenapparat, der deutlich langsamer oder gar nicht reagiert. Und schon haben Sie ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Mhm. Und es ist ja auch blöd, wenn man dann seine Leistungsfähigkeit steigert und kurz vorm Wettkampf verletzt ist, weil Verletzung will man ja auch nicht haben. Also ich könnte Ihnen jetzt keine Nahrungsmittel nennen, wo ich sage, das hat jetzt einen super positiven Einfluss aufs Hormonsystem, sondern ich denke, dass man im Spitzensport muss man das anders diskutieren. Da reden wir dann eher über eine leistungsoptimierte Ernährung, die Bestandteil auch einer Trainingsvorbereitung sein kann. Im Breitensport denke ich, dass es eine ausgewogene Ernährung sein sollte. Meine persönliche Empfehlung, möglichst ohne Nahrungsergänzungsmittel auskommen. Das ist mir immer ganz wichtig, das zu sagen, ne? Weil ein Breitensportler aus meiner Sicht sowas nicht braucht, wenn er gesund ist. Und dann eine ausgewogene Anzahl von Nahrungsmitteln. Unsere Ernährungsempfehlung, wie der Deutschen Gesellschaft der Ernährung sagt, möglichst viel pflanzenbasiert sich ernähren. Mhm. Bei der Proteinzufuhr ist auch ein Thema. Muss man sehen, ob es reicht, auch ne, ob man damit alles bekommt, was man braucht. Da kann es auch gut sein, auch mal Molkereiprodukte und Fleisch zu konsumieren. Aber dass man jetzt sagt, ess mal das und jenes, weil das treibt deinen Testosteronspiegel oder deinen Östrogenspiegel nach oben oder nach unten. Da würde ich jetzt kein Statement zu abgeben können und wollen.
Ja, aber es ist ja trotzdem eine Aussage.
Ja, auf jeden Fall. Also nur natürliche Produkte finde ich immer gut. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Proteine statt mit Proteinshakes, Molkereiprodukte oder Pflanzenproteine zu nehmen, Whey-Protein und so, kann man machen, ne? Aber muss man nicht. Es gibt die natürliche Alternative. Statt einem isotonischen Getränk kann ich auch eine Apfelsaftschorle trinken. Also da gibt es für alles Möglichkeiten. Das haben wir auch in vielen Studien untersucht. Und das ist für Männer und Frauen gleich gut.
Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Denn an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Und ich finde, das ist ja auch ein total spannendes Thema. Ich habe heute richtig, richtig viel gelernt. Und ich denke, unsere HörerInnen da draußen auch. Deshalb danke, dass Sie heute virtuell hier waren.
Gerne.
Und haben Sie denn sonst noch irgendwelche weiteren Anlaufstellen, die Sie Leuten, die sich dafür interessieren, ans Herz legen?
Was jetzt Hormone angeht und die Hormonwirkung, naja, also was heißt Anlaufstellen? Ne? Also jeder, der eine Erkrankung hat, ne, also Diabetes oder Schilddrüsen, Hormonstörung, sollte diese Krankheit erstmal mit seinem Arzt des Vertrauens besprechen und überlegen, was es für Maßnahmen gibt. Was mir ein Anliegen ist, ist natürlich, wir beobachten momentan, also vielleicht als letztes Wort, die Diabetes. Wir wissen, dass die Hauptursache für die Entstehung von Typ-2-Diabetes Bewegungsarmut und eine ungeeignete Ernährung ist. Mhm. Und die Menschen, die betroffen sind, wir beobachten das oft, ich sehe das auch im Bekanntenkreis sehr oft, viele der Menschen, die betroffen sind, sind tatsächlich keine Fans von Bewegung. Und wir versuchen hier, diese Gruppen Prädiabetiker davon zu überzeugen, durch eine Lebensstil Intervention, Veränderung da positiven Einfluss zu nehmen. Und momentan beobachten wir halt, es gibt diese ganzen neuen Medikamente, die Abnehmspritzen, die man nehmen kann und so. Und viele Leute tendieren jetzt dazu, ich habe selbst mit Ärzten gesprochen, von denen solche Aussagen kamen, ja, das mit der Bewegung, das funktioniert bei den meisten Menschen ja eh nicht und die Spritzen, die funktionieren und so. Ich glaube nach wie vor, dass es wichtig ist, dass man diese Veränderung des Lebensstils und dazu gehört auch eine Bewegung, körperliche Aktivität, dass das ein normaler, natürlicher Bestandteil unseres Lebens sein sollte. Und deswegen würde ich auch zum Beispiel jemand, der jetzt Prädiabetiker ist, dringend davon abraten, nur jetzt zu sagen, ich nehme da jetzt irgend so ein Medikament, sondern immer drüber nachdenken, auch sich zu informieren, ob nicht auch gerade bei den Prädiabetikern einfach eine geeignete Trainingsform, und das beinhaltet sowohl Kraft- als auch Ausdauertraining, wohlgemerkt, in Frage kommt. Und da gibt es genug Anlaufstellen, wo man sich auch beraten lassen kann, wo man um Tipps bekommt und wen vielleicht doch eher den Weg zu gehen, eben das mit Sport und Ernährung in den Griff zu bekommen, als gleich die pharmakologische Lösung zu suchen. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Anliegen. Und da sind wir als Sporthochschule und auch alle Institutionen, die sich mit Gesundheitsprävention beschäftigen, sicherlich auch eine gute Anlaufstelle.
Alles klar. Da packen wir ein paar davon wie immer in die Shownotes.
Ja.
Und schaut gerne dort vorbei. Da findet ihr auch aktuelle Rabatt- und Werbepartneraktionen. Ansonsten folgt uns gerne auf Instagram, lasst uns ein Follow da und dann hören wir uns nächste Woche.
Hallo, ich bin Martin Tetzlaff vom Sportpodcast Plattsport. Am 23. Februar finden vorgezogene Bundestagswahlen statt. Und es ist entscheidend, dass du wählen gehst. Denn die Zeiten sind ernst und es steht viel auf dem Spiel. Antidemokratische Kräfte bedrohen unsere Freiheit, wie zum Beispiel auch die Möglichkeit zu haben, einen Podcast wie diesen zu produzieren, den du jetzt gleich hören wirst. Damit wir weiterhin in einer freien und toleranten Gesellschaft leben können, ist es wichtig, am 23. Februar nicht zu Hause zu bleiben, sondern wählen zu gehen und einer Partei deine Stimme zu geben, die mit unserem Grundgesetz übereinstimmt. Es ist wichtig für dich und uns alle, dieses hohe Gut des Wahlrechts wahrzunehmen. Darum gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.